Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. International. Eine Sendung von Fredrik Steiger.
Murad Khane ist ein quirliges Altstadtquartier in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Eines der wenigen, das einigermaßen intakt ist, in der durch die Landflucht und die Rückkehr von Hunderttausenden von Flüchtlingen auf 4 Millionen Einwohner angeschwollenen Stadt, deren Infrastruktur längst nicht Schritt gehalten hat mit dem Wachstum. Reges Treiben auf einem kleinen Handwerkermarkt. Töpfe und Schnitzereien werden feilgeboten und außerdem frisches, noch dampfendes Fladenbrot. Gleich daneben türmen sich Melonen, Tomaten und Trauben. In einem kleinen Durchgang führt eine Treppe in einen Kindergarten. Die Kindergärtnerin Masuma Dirsa zählt stolz auf, was sie den kleinen Mädchen alles beibringt. Natürlich den Heiligen Koran, dann eine der beiden Landessprachen, Dari, aber auch Bürgerkunde und Mathematik. In einem Land, in dem sonst Chaos herrscht, ist das Viertel Murad Khane eine kleine, fast heile Welt. Zu verdanken ist das der Turquoise Mountain Foundation, einer britischen Nichtregierungsorganisation. Deren Vertreter William B. Harrell erklärt:
The aim of the project, quite apart from preserving the traditional fabric of the buildings, has been always to improve living conditions and create economic.
Es sei von Anfang an nicht nur darum gegangen, historisch wertvolle Altstadthäuser wieder aufzubauen, sondern auch die Lebensbedingungen zu verbessern.
We are in some sense contributing to national unity and to a sense of national dignity.
Teile der Kabuler Altstadt wiederherzustellen, helfe mit, dem Volk nach 30 Jahren Bürgerkrieg ein Stück Würde zurückzugeben. Und dieses neue Selbstbewusstsein trage dazu bei, die nationale Einheit des zutiefst gespaltenen und gewaltgeplagten Landes zu stärken. Fassade um Fassade wird in Murad Khane renoviert, Stein auf Stein gebaut. Und gleichzeitig bekommen damit Hunderte von Afghanen eine handwerkliche Ausbildung, etwa der Maurer Mirala. Gelernt habe er zuvor nichts. Er habe einfach gemauert, so wie er es anderen abgeschaut habe. Jetzt wird er zum Berufsmann und ist stolz darauf. Zumal es an Arbeit noch lange nicht mangeln wird in Murad Khane, wo nur 65 Gebäude stehen geblieben sind. Die allermeisten wurden zerstört, sagt Sayed Sabihullah Mehidi, den alle nur Sabi nennen und der in Deutschland Architektur studiert und perfekt Deutsch gelernt hat.
Teilweise durch den Bürgerkrieg, aber teilweise auch die Konsequenz des Bürgerkriegs. Also das heißt, die Leute sind geflüchtet, die sind dann aus den Häusern raus. Und da das ja traditionelle Lehmbauten sind, sind die Gebäude dann nicht mehr instand gehalten. Und dann sind die entweder zusammengefallen, die Gebäude, oder sind unter Raketenbeschuss dann teilweise zerstört worden.
Umso nötiger sind nun gute Handwerker, Maurer, Dachdecker, Klempner, Schreiner.
Wenn Sie heute mal einen Schreiner suchen im Basar, im Markt und versuchen, den mal zu erklären, was so ein typisches Fenster, wie man das baut oder ob er das bauen kann, da werden Ihnen 9 von 10 Schreinern oder vielleicht alle Schreiner sagen, nö, ich weiß nicht, wie es funktioniert.
Das Altstadtwiederaufbauprojekt bringt außerdem ganz unterschiedliche Akteure an einen Tisch. Quartierbewohner, Geschäftsleute, lokale Behörden, Sicherheitskräfte, nationale Regierungsstellen und private afghanische Organisationen.
Man muss auch sehr geduldig sein, dass die Afghanen wieder an einen Tisch kommen und kommunizieren. Und nicht mit Waffen kommunizieren, sondern verbal kommunizieren.
In Murad Khane wird wenigstens ein ganz kleines Stück Afghanistan wieder zum Funktionieren gebracht. Wenige hundert Meter von Murad Khane entfernt steht der Palast von Präsident Hamid Karzai. Durch Mauern, Stacheldrahtverhaue und Container mit Sicherheitsanlagen ist die ehemalige königliche Residenz völlig verunstaltet worden. Der einstige Prunk lässt sich selbst in den Repräsentationsräumen bestenfalls erahnen. Das Zentrum der heutigen Macht selber zeigt, wie wackelig diese ist. Dennoch behauptet der Chefsprecher des Präsidenten, Humayun Hamizada, die westlichen Medien zeichneten ein viel zu negatives Bild und blendeten Erfolge wie etwa Murat Kane einfach aus.
If you look, Afghanistan is among not even developing countries, among the least developed countries, and still, you know, suffering from war and violence. In order to address people's
Man dürfe einfach nicht vergessen, sein Land sei nicht bloß ein Entwicklungsland, sondern sogar unter diesen eines der ärmsten. Wolle man die Menschen abhalten von Gewalt, müsse man ihre Grundbedürfnisse befriedigen, also Afghanistan entwickeln.
We need both. We need technical assistance on all areas, from engineering to agriculture to, you know, dams to irrigation.
Afghanistan mangle es praktisch an allem. Es brauche technische Hilfe für die Infrastruktur, für den Bau von Straßen, Dämmen oder Bewässerungsanlagen. Aber es brauche auch militärische Hilfe zum Schutz der Bevölkerung. Also benötige es noch mehr ausländisches Militär im Land. Einen Kilometer von seinem Büro, am ausgetrockneten Kabulfluss, sieht man, wie afghanische Soldaten ausgebildet werden. In diesem Fall Logistiktruppen. In einer großen Halle beugen sich Soldaten in Kampfuniform über den Motor eines Jeeps. Afghanen unterrichten Afghanen, unter der Leitung von deutschen Unteroffizieren, die aber nur vereinzelt eingreifen. In einem Schulungsgebäude nebenan erfolgt der theoretische Unterricht. Derweil lernen die Afghanen draußen rückwärts fahren mit Militärlasten. Oberst Gerald Funke ist zufrieden mit den Fortschritten, gibt aber zu bedenken:
Wir haben hier eine Analphabetenquote in Afghanistan von 60-70%, und das haben wir natürlich in der Armee auch. Das heißt, es geht weiter darüber hinaus, dass man nur sagt, ich erstelle so in unserem deutschen Verständnis oder westlichen Verständnis irgendwelche Blätter, die gelesen werden können, sondern es geht natürlich darum, auch, sagen wir mal, Unterrichtsmittel zu finden, mit denen auch ein Analphabet umgehen kann.
Und auch sonst laufe vieles anders als geplant.
Was auch dazu kommt, auch das muss man fairerweise sagen, man kommt hierher mit einer westlichen Vorstellungswelt. Gucken wir mal, was wir da für die Afghanen aufbauen können. Man stellt sehr schnell fest, Afghanistan tickt ganz, ganz anders. Nicht besser, nicht schlechter, nur anders. Es ist eine andere Kultur.
Etwa was Arbeitsmoral oder Zeitbegriffe betreffe. Der afghanische Oberst Fazil Mohammed, der während der Zeit der russischen Besatzung Afghanistans in einer DDR-Militärakademie ausgebildet wurde, freut sich über die Hilfe der Deutschen. Auf die Frage nach den Erfolgen zögert er aber mit der Antwort.
Naja, das hängt von Ausrüstung ab. Wir haben zurzeit eine afghanische Armee mit einer kleinen Abteilung von Panzer oder von Artilleriesystemen, aber das ist zu wenig für Afghanistan.
Zumal eine Luftwaffe noch fast völlig fehle. Für den afghanischen Obersten sollte aber sein Land so bald als möglich imstande sein, die ausländischen Truppen zu ersetzen.
Es ist besser von meiner Meinung als ausländische Kräfte, dass selber die Afghanen also ausgebildet werden und für ihren Frieden zu kämpfen. Es ist besser afghanischer Seite als Ausländer, von meiner Meinung.
Heute sollten 80.000 afghanische Soldaten einsatzbereit sein, doch sie sind es nicht. Und vom Ziel der Regierung, 122.000 Mann unter Waffen zu haben, ist man noch weit entfernt. Aber noch weit grösser ist der Rückstand bei der Polizeiausbildung. Auch hier spielte während den vergangenen 1,5 Jahren ein Deutscher eine maßgebliche Rolle. Kriminaldirektor Jürgen Haube, von der Regierung in Berlin, aus Stuttgart an den Hindukusch entsandt.
Wir hatten, wo wir 2002 angefangen hatten, wahrscheinlich alle etwas zu optimistische Einstellung. Wir haben jetzt nach über 30 Jahren Krieg und Zerstörung natürlich heute eine Polizei, die noch weit weg ist von dem, wie wir es uns vorstellen.
Viele Polizisten sind schlecht ausgebildet, korrupt und oft nicht loyal gegenüber der gewählten Regierung in Kabul. Und dass einzelne Kriegsherren und Drogenbarone weiterhin ihre Privatpolizeikräfte unterhalten, erleichtert die Sache auch nicht. Die Versäumnisse liegen aber nicht nur in Afghanistan selber, sondern auch in den westlichen Ländern, die zwar inzwischen 70.000 Soldaten am Hindukusch stellen, aber viel zu wenig Polizeiausbildner. Denn einen Soldaten kann man nach Afghanistan kommandieren, einen Polizisten nicht. In dessen Arbeitsvertrag ist keine Rede von Auslandeinsätzen. Außerdem sind deutsche und andere Polizeibehörden oft wenig begeistert, wenn ihre Leute abgezogen werden.
Ich kann das auch aus Sicht der Dienststellen verstehen. Die müssen nämlich praktisch für ein Jahr oder in meinem Fall waren es jetzt zum Beispiel 1,5 Jahre diese Lücke natürlich selber ersetzen, die ein Kollege hinterlässt, wenn er dann für eine längere Zeit im Ausland ist.
Während man also beim Aufbau einer ernstzunehmenden afghanischen Armee in 2 bis 3 Jahren am Ziel sein will, dürfte das bei der Polizei noch ungleich länger dauern.
Wir werden hier sicherlich noch einige Jahre sein, also wir reden, glaube ich, mindestens von 10 Jahren. Und manche Probleme in diesem Land, das sind Generationsprobleme.
Mitten in der afghanischen Hauptstadt gibt es ein Gebiet, das nur schwer zugänglich ist, die Grüne Zone. Hier befindet sich neben ausländischen Botschaften das Hauptquartier der NATO-Schutztruppe ISAF. Ohne Sonderbewilligung und ohne mehrfache Sicherheitskontrolle ist hier kein Durchkommen. Eine Schlüsselrolle als Stabschef spielt derzeit der deutsche Zwei-Sterne-General Hans-Lothar Domröse. Auf die Frage, ob man denn immer noch von einem Friedenseinsatz der NATO sprechen könne oder ob es sich inzwischen nicht vielmehr um einen regelrechten Kampfeinsatz gegen Aufständische, eine Counterinsurgency, wie die Militärs sagen, handle, meint er freimütig.
Als wir, die internationale Gemeinschaft, hierher gekommen sind, waren wir vielleicht zu optimistisch, zu freudig und vielleicht auch ein wenig zu naiv, was die Dauer und die Intensität des Einsatzes angeht. Wir sind hier zur Unterstützung der afghanischen Regierung, aber wir stellen jetzt fest, wo wir landesweit, nicht nur in Kabul, sondern landesweit mit 50.000 Soldaten tätig sind, dass es sich hier um eine Counterinsurgency-Operation handelt. Also es geht darum, Aufständische, wo auch immer, in welcher Region sie auftreten, zu bekämpfen und ein Wiedererstarken zu vermeiden, ein Kampfeinsatz.
Was halten Sie denn davon, wenn ein britischer General, wie er das kürzlich tat, sagt, dieser Kampf ist militärisch nicht zu gewinnen?
Ich halte das für wenig hilfreich. Er sendet ja damit zwei Signale aus. Einmal, dass wir unerfolgreich sind und zweitens für die Afghanen selbst. Die afghanische Bevölkerung möchte in Frieden leben. Sie haben 30 Jahre zivile Unruhe hier und das reicht den Menschen. Also das Signal an die Menschen, das ist nicht zu gewinnen, ist entsetzlich.
Brauchen Sie denn, wie das immer wieder von amerikanischer Seite gesagt wird, auch im Moment kurzfristig mehr westliche Truppen hier?
Ich glaube, auch das muss man unterschiedlich sehen, wiederum von Region zu Region. Im Süden und Osten gibt es stark umkämpfte Gebiete in der Region Helmand oder in Khaost im Osten zum Beispiel. Da wird man anständige Truppen brauchen. Und je mehr Truppen wir haben, desto besser können wir Regionen, die wir einmal erobert haben sozusagen, dann auch halten. Also die Antwort heißt, ja, regional abhängig.
Zu der Forderung mehr Truppen kommt von Amerika auch immer wieder die Forderung weniger Einsatzbeschränkungen, von denen es ja viele gibt bei den verschiedensten Kontingenten hier. Wie sehen Sie dieses Problem?
Ich kann das durchaus nachvollziehen. Am günstigsten wäre eine Streitmacht in einem Land ohne irgendwelche Auflagen. Aber das ist ein Traum, das ist nicht die Realität. Ohne Restriktion wäre super, dann könnte der Kommandeur so entscheiden, wie er will, so ist er eher angebunden. Aber wir können damit leben, man muss damit umgehen können. Ein flotter Spruch heißt ja auch, man kann nur mit den Damen tanzen, die man im Saal hat. Und wenn Sie das übertragen wollen auf unsere Situation, ist das so ähnlich. Hauptsache, dass wir tanzen können. Also wir sind 40 Nationen und das ist gut und wir können mit den Restriktionen einigermaßen umgehen.
Der Gegner ist ja sind hauptsächlich die Taliban. Was macht sie im Moment so stark? Was ist ihr Rückhalt? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, der größte Rückhalt liegt in ihrer Pressekampagne. Der Taliban ist nicht gebunden an die Wahrheit. Wenn ein General, ich in meiner Funktion zum Beispiel als Chef des Stabes, solche Behauptungen aussetzen würde, die sich nicht überprüfen lassen, wäre ich hier schon dreimal gefeuert. Richtig vielmehr ist, dass durch die Taten der Insurgents, insbesondere durch die Sprengfallen, über 3.000 dieses Jahr, durch die Sprengfallen dieses Jahr fast 5.000 Zivilbevölkerung ums Leben gekommen ist. Und das ist fürchterlich und das muss man herausstellen. Das wird der Insurgent natürlich nie sagen.
Was halten Sie denn davon? Es sind ja im Moment erste Versuche im Gange mit Taliban, mit Teilen der Taliban zu sprechen, vielleicht irgendwann sogar zu verhandeln. Ist das der richtige Weg? Es gibt ja auch militärische Vertreter einiger Länder, die das unterstützen.
Ich glaube, es ist der richtige Weg. Rein militärisch, durch Abschusszahlen werden wir das nicht gewinnen. Es gibt hier genug Ganoven in der Region, also da sind wir nicht knapp. Es muss der politische Prozess in Gang gebracht werden, wo die Afghanen untereinander feststellen, so kann es nicht weitergehen. Und es kann ja nicht richtig sein, dass im Jahr 3.000 Sprengfallen gepflanzt werden und 5.000 zivile Bürger, aber auch Soldaten umkommen. Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, muss es politische Gespräche geben. Ich bringe immer gerne das Beispiel aus Nordirland. 60 Jahre haben da katholische Bürger auf evangelische Bürger geschossen und umgekehrt. Und eines Tages gab es den politischen Prozess dass man sich geeinigt hat und hat gesagt, das muss jetzt aufhören. Seitdem ist Ruhe. Und so wird es auch hier sein. Nur dann kann hier Entwicklung und Sicherheit greifen. Bin ich fest von überzeugt.
Ein ganz großes Problem für die ISAF, auch für die afghanische Regierung, ist die im Moment hohe Zahl an zivilen Opfern im Land. Was tut man da dagegen, um diese Zahl runterzukriegen? Was kann man überhaupt dagegen tun?
Der Kommandeur hat darauf hingewiesen, dass wir wo immer möglich zivile Verluste vermeiden sollen und dort auch nicht blind hinschießen. Und das machen unsere Truppen auch. Nun sagte ich, wir sind in einer Counterinsurgency. Das heißt, es findet alles mitten im Leben, mitten in den Dörfern und Städten statt. Das heißt, der Insurgent, der oben aus einem Haus mit einem Maschinengewehr feuert und unten seine Familie drin hat, läuft natürlich große Gefahr, wie wir es jetzt jüngst in Nad Ali in Helmand hatten, dass dann eine Bombe auf das Haus geworfen wird. Der Insurgent wird getötet. Das war auch das Ziel. Aber tragischerweise ist die Familie auch mit umgekommen. Der Insurgent nutzt den Schutz der zivilen Bevölkerung. Und das ist asymmetrische Kriegführung. Das ist asymmetrische Auseinandersetzung, die natürlich propagandamäßig zu unseren Lasten geht. Aber wir müssen immer klar herausstellen, wer hat damit angefangen. Und unbestritten ist es doch, die 3000 Sprengfallen. Da hat noch nie einer behauptet, dass wir die pflanzen. Das ist der Insurgent. Und gerade gestern haben wir einen Fall gehabt, wo wir Minenpflanzer entdeckt haben, die hatten ihre Kinder dabei und hatten sich damit geschützt. Das ist natürlich eine ganz fürchterlich feige und brutale Art der Aufständischen und es ist schwierig, das zu durchbrechen.
Glauben Sie aber, die Zahl der zivilen Opfer lässt sich runterkriegen, ohne dass Ihre Effizienz zu stark leidet?
Wir hoffen das sehr, wir bemühen uns, wir zielen nicht auf Zivilbevölkerung, sondern wir sind zum Schutze da. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wir haben noch nie auf eine Moschee geschossen, obwohl wir Klarheit hatten, dass Insurgents in einer Moschee verschwunden sind und dort Schutz gesucht haben.
Für viele Bürger der Länder, die hierher Truppen schicken, ist Afghanistan ein fernes, vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig wichtiges Land. Jetzt kommen Tote aus Afghanistan zurück aus diesen Ländern. Der Widerstand in der Öffentlichkeit in Deutschland, in den Niederlanden, in vielen anderen Ländern, Frankreich wächst. Wie rechtfertigen Sie den Einsatz oder wie erklären Sie Bürgerinnen und Bürger dieser Länder, dass sie hier bleiben müssen im Moment?
Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt abzögen, würde der Taliban sofort wieder die Oberhand gewinnen und dies wäre ein Land, in dem Terrorcamps wieder entstehen würden. Hier würde Bürgerkrieg ausbrechen, hier würde Chaos ausbrechen. Deswegen müssen wir hier bleiben, um der Regierung und der Bevölkerung eine Hoffnung zu geben. Und das müssen wir deswegen machen, weil sie sonst wenig später die Terrorangriffe womöglich zu Hause haben. Ich erinnere nur an die Beispiele in Madrid oder London.
Wie lange glauben Sie denn, müssen Sie noch bleiben, um diesen richtigen Weg zum Ende zu gehen?
Die internationale Gemeinschaft hat sich verpflichtet, bis 2013 in den nächsten 5 Jahren die afghanischen Sicherheitskräfte anständig auszubilden. Ich denke, 5 Jahre sind relativ vorgezeichnet. Wenn dieser Prozess erfolgreich abläuft, dann müsste Afghanistan in der Situation sein, seine Aufgaben selbst lösen zu können. Und das wäre so der Zeitpunkt, wo ich denke, da kann man über einen Rückzug nachdenken. Aber es geht nicht nur um den Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte, es geht vor allen Dingen aber auch um Good Governance und es geht um Unterstützung und Entwicklung. Sonst sind die 6,5 Millionen Schüler von heute morgen arbeitslos und wenn sie übermorgen noch arbeitslos sind, werden sie 3 Tage später zum Terroristen. Also wir brauchen einen Gesamtansatz, um das Land nach vorne zu bringen.
Mit wem man auch spricht in Afghanistan, die Einschätzungen sind widersprüchlich. Ob es um die wahre Stärke der Taliban, um die Notwendigkeit des ausländischen Truppeneinsatzes, um das Vertrauen in die Regierung und die Fortschritte beim Wiederaufbau geht, stets sagt der eine das und die andere das Gegenteil. Unter dem Strich bleiben auf der einen Seite ein paar nüchterne Feststellungen. Die Gewalt war seit dem Sturz der Taliban vor 7 Jahren noch nie so verbreitet wie gerade jetzt. Das Vertrauen in die Regierung und die NATO-Präsenz sinkt, und die ökonomischen und sozialen Fortschritte sind bescheiden. Es geht der Mehrheit der Afghanen noch immer elend schlecht. Und es bleiben auf der anderen Seite viele Einzeleindrücke und Stimmen. Repräsentativ für das Ganze sind sie nicht. Im kleinen Dorf Fiazabad in der Provinz Balkh, wo gerade mal 40 Familien leben, stehen ein paar Männer zusammen und diskutieren über den schon so lange ausgebliebenen Regen. Es ist staubtrocken. Der Wind aus den zentralasiatischen Steppen bläst Sandschwaden herum, in denen die paar einfachen Lehmhäuser ohne Fenster kaum zu sehen sind. Ein paar Ziegen zupfen an den wenigen übrig gebliebenen dürren Grashalmen. Der Dorfälteste, Jar Mohammed, spricht. Die Leute in Fiazabad hassten die Taliban. Schließlich seien sie seinerzeit vor ihnen nach Pakistan geflüchtet, hätten Haus und Land ihretwegen aufgeben müssen. Wenn die Taliban zurückkämen, so der Dorfälteste, der Malik, würde man sie ohne zu zögern umbringen. Es gibt aber nicht nur Fiazabad. Der Schweizer Reto Stocker, Chef der großen Delegation des Internationalen Roten Kreuzes in Afghanistan, kennt Dörfer, wo die Bewohner hin und her gerissen sind, ob sie nicht doch besser auf die Taliban setzen sollen. Denn die werden noch im Land sein, wenn die westlichen Truppen längst abgezogen sind.
Wenn Sie heute im Süden mit einem Bauern sprechen, der am Tag gegenüber der Polizei oder der Armee erklären muss, wieso er in der Nacht ein Mitglied der Opposition bei sich beherbergt hat, und in der Nacht muss er dem gleichen Mitglied der Opposition erklären, wieso am Tag jemand von der afghanischen Polizei oder der Armee an seine Tür geklopft hat, dann beginnen Sie zu verstehen, wie kompliziert das Leben eines Bauern in Afghanistan inzwischen geworden ist.
Kommt man also nicht darum herum, mit den Taliban doch zu reden, sie irgendwie einzubinden? Das Rote Kreuz tut das, denn das Prinzip der neutralen Organisation ist es, mit allen Konfliktparteien Kontakte zu pflegen. Und mit manchen Taliban könne man durchaus ins Gespräch kommen, meint Stocker.
Wenn wir aufzeigen können, dass es sehr große Symmetrien gibt zwischen internationalem humanitären Recht und der Art und Weise, wie zum Beispiel das Recht von Gefangenen oder das Recht von Zivilisten im Koran als auch in Hadith, also der rechtlichen Auslegung des Korans, besprochen werden, dann haben wir plötzlich einen ganz anderen Zugang.
Zugang heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Taliban dann auch einlenken. Echte Gesprächsbereitschaft haben sie bislang nicht erkennen lassen, von ihren extremen Forderungen sind sie nicht abgerückt und auch nicht von ihrer Terrorstrategie. Für manche Afghanen, wie für Aziz Rafieh, den Chef der Dachorganisation der Nichtregierungsorganisationen, ist es deshalb schlicht unverständlich, dass nun auf einmal sogar westliche Politiker und Militärs von der Notwendigkeit sprechen, mit den Taliban zu reden.
The whole value for the international community to be in Afghanistan is what? Is to struggle against the Taliban and Al-Qaida. But today the international community seems
der Wert der internationalen Truppen bestehe doch gerade darin, dass sie Afghanistan von den Taliban und Al-Qaida befreiten. Und nun wolle man plötzlich mit diesen verhandeln.
You can only talk with people who share values with them. The reality for any negotiation starts with the values. What are your values and what are...
Man könne doch nur mit Leuten sprechen, mit denen man Werte teile, mit denen man Kompromisse schließen könne. Wenn es unter den Taliban Einzelne gäbe, mit denen das möglich sei, okay, dann spreche man mit ihnen. Aber auch Rafieh sieht das Dilemma. Mit den Taliban reden könne man zwar eigentlich nicht, aber sie lediglich zu bekämpfen, habe bisher auch nicht ans Ziel geführt. Allzu geschickt hätten sie sich vielerorts wieder eingenistet und profitierten dort vom Unvermögen der Regierung, ihre Institutionen aufzubauen.
What the Taliban does? The Taliban, whenever they go to a place, the first thing that they do, they employ a judge. This is our judge. His Excellency Mullah X or Y or Z is our judge.
Als erstes würden sie in einem Dorf einen Richter installieren. Seine Exzellenz Mullah X oder Y oder Z spreche dann recht. Natürlich nach den Vorstellungen der Taliban. Aber die Leute gingen hin, weil sie der totalen Rechtsunsicherheit überdrüssig seien. Das große Problem Afghanistans sei daher die Unfähigkeit der Regierung, sich durchzusetzen. Die Regierung in Kabul sei noch immer außerstande, den gewaltigen Herausforderungen für das Land zu begegnen. Und weder die NATO noch die UNO noch all die Hilfswerke hätten die Regierung in die Lage versetzt, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Zwar flossen bisher zweistellige Milliardenbeträge ins Land, doch selbst das reicht noch längst nicht. Doch solange die Gewalt Aufbauprojekte behindert, schwindet die Bereitschaft, noch mehr Mittel nach Afghanistan fließen zu lassen. Rafieh gibt aber zu bedenken, man müsse einfach mehr, viel mehr Geduld haben.
Imagine in Switzerland how long it have taken for you to practice the convention between your different tribes and different groups. I think it is more than 400.
Man stelle sich die Schweiz vor, auch da hätten die diversen Volksgruppen hunderte von Jahren gebraucht, um sich zu einem Staat zusammenzufinden. Er hoffe, es dauere in Afghanistan nicht ganz so lange. Kommt hinzu, dass 30 Jahre Krieg auch die Mentalitäten beeinflusst hätten, klagt Nilab Hakim. Sie arbeitet für eine afghanische NGO, die die Kultur des Friedens fördern will.
We have passed more than 30 years of war and especially the children who are born in such families in such
30 Jahre habe man im Land die Kultur des Krieges gelebt und gepredigt. In manchen Gegenden, vor allem auf dem Land, hätten viele Kinder nie etwas anderes kennengelernt.
Most of the people don't have access to education, don't have access to information.
Und dort, wo Kinder kaum Zugang zu Ausbildung und Information hätten, wo immer noch Familienfäden ausgetragen würden und Stammeskriege tobten, sei der Weg zu einem friedlichen Umgang miteinander noch weit.
Some books published for students, for Afghan students, that there was written in math that add one gun to another gun, it equals two guns.
Und einzelne Lehrbücher brächten den Kindern immer noch Mathematik bei mit Aufgaben wie ein Gewehr plus ein Gewehr ergibt zwei Gewehre. Oder die Kleinen sollen addieren, wie viele russische Soldaten ein afghanischer Mujahedin umgebracht hat. Auch wenn es da und dort Fortschritte gibt, wenn nicht alles nur grau oder schwarz ist, der Gesamteindruck ist dennoch trist. Ob der Krieg für oder um Afghanistan gewonnen werden kann, ist mehr als ungewiss. Zurzeit ist weniger klar als je in all den Jahren seit der Befreiung des Landes von den Taliban, ob sich die Gewaltspirale aufhalten lässt, ob zu verhindern ist, dass das Land wieder ins totale Chaos fällt. Zumal sich die Geduld der Geldgeber und jener Länder, die Soldaten nach Afghanistan schicken, allmählich erschöpft. Jene Stimmen werden lauter, die dafür werben, angesichts allzu bescheidener Erfolge Afghanistan wieder sich selber und damit wohl auch den Taliban zu überlassen. Noch gibt es Hoffnung. Noch versuchen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, aber auch die NATO-Führung, sie aufrechtzuerhalten. Im riesigen Militärlager Marmal in Nordafghanistan findet ein Gottesdienst in einer Militärkapelle statt. Die Distanz von der Heimat, die Trennung von der Familie, aber auch die Gefahren in einem Einsatz, der offiziell nicht Krieg genannt wird, aber längst wieder einer ist, führt dazu, dass der Gottesdienst gut besucht ist.
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
Am Ende bittet Militärpfarrer Andreas Wittkopf Gott nicht nur um Schutz für die deutschen Soldaten.
Wir denken vor dir an dieses Land, Afghanistan. Gib du deinen Segen auf unsere Arbeit, dass ich dazu beitrage, dass in diesem Land eine Zukunft in Frieden möglich wird.
Nichts ist im Moment ungewisser als gerade das.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.